Im Aufbau Taschenbuch Verlag erschien ein Roman von John Weng aus den 1920er Jahren, Das Café unter den Linden. Während in den ersten beiden Büchern der Autorin der schönste Mann der Ufa, Karl Bäumer, und sein Freund, der Inspektor Paul Genzer, die Protagonisten waren, spielt Letzterer diesmal nicht mit und Bäumer wird nur in Gesprächen erwähnt. Wir finden also eine neue Szenerie. Schön, dass wir Sie heute direkt dazu befragen können, denn John Weng ist heute wieder Gast bei Kaleidophon und wir begrüßen dich herzlich, John.
Hallo, ich freue mich auch wieder hier zu sein.
Bevor wir uns um die Protagonistin kümmern, eine kurze Inhaltsbeschreibung. Berlin 1925. Auf der Suche nach einem neuen Leben verlässt die junge Fritzi die Provinz und kommt in die pulsierende Weltstadt. Ihr Traum ist es, Drehbuchautorin zu werden. Und im Café unter den Linden hofft sie, die richtigen Personen zu treffen, um ihm ein Stück näher zu kommen. Zunächst aber nimmt sie eine Anstellung als Tippfräulein an. Doch statt, wie erhofft, die Memoiren des Grafen von Keller zu schreiben, findet sie in einer Grunewaldvilla die Künstleravantgarde Berlins versammelt. Fasziniert von ihrem bohemhaften Leben erobert Fritzi mit ihnen die Tanzlokale und Varietés, wo sie auch den Sänger Johnny Gable kennenlernt. Ja, jetzt, John, möchte ich dich mal fragen, wie gelingt es Fritzi, sich in den 20er Jahren sich in Berlin zurechtzufinden?
Und dazu würde ich vielleicht gerade mal das erste Kapitel anlesen. Hey, Taxi! Ein Fräulein in hellem Nerz, mit weißblondem Bubikopf und blutroten Lippen, winkte hektisch, pfiff auf zwei Fingern und stürmte an Fritzi vorbei auf eine Taxe zu. Ganz Berlin schien es sehr eilig zu haben, dachte Fritzi sich. Da, wo sie herkam und nie wieder hin zurück wollte, da war niemand in Eile. Ein dumpfes Ziehen machte sich in der Herzgegend bemerkbar und wie schon in den letzten Wochen versuchte sie es zu ignorieren. Herzschmerz war für alternde Jungfrauen mit Krampfadern. Solche, die zum Tanztee für die reifere Jugend gingen und dort ihr Doppelkinn zu Walzerklängen wiegten. Fritzis Leben war Schimmi und Charleston, war Bubikopf und Kientop. Oder zumindest sollte es so werden. Im Moment jedoch kam sie sich ziemlich fehl am Platz vor. Von rechts schubste einer. Eine Aktentasche wurde in den Rücken geknallt. Jemand rempelte sie unsanft an. Für was hält die das hier? Das ist der Alexanderplatz, keine buddhistische Meditationshalle. Fritzi umklammerte ihren Koffer noch etwas fester. Sie wusste nicht einmal, was eine buddhistische Meditationshalle war. Und den Weg zum Grunewald, wo Graf Hans von Keller wohnte, kannte sie auch nicht. Aber sie findet ja dann die Villa und sie findet dann in dieser Villa auch die große Liebe ihres Lebens und sicherlich auch, das ist ja eins meiner Hauptthemen, ein Weg zur weiblichen Selbstbestimmung und zur Emanzipation.
Der Liebes- und Gesellschaftsroman Das Café unter den Linden erfährt bereits eine Fortsetzung. Schon im Oktober erschien der Band Die Frauen vom Savignyplatz.
Ja, es ist mehr eine indirekte Fortsetzung. Fritzi von Keller kommt natürlich im Roman vor, aber sie ist nur eine Nebenfigur. Die Hauptrolle spielt diesmal Vicky Genzer, die einen Buchladen aufmacht, nur für Frauen. Ich würde einfach mal den Inhalt, die Zusammenfassung lesen. Berlin 1925. Ungemachte Betten sind aller Laster Anfang. Schon als Kind hat man Vicky vor den Folgen derartigen Schlampertums gewarnt und so ist der Tag, an dem ihr Mann sie verlässt, dann auch der letzte mit gemachten Betten. Nach 5 Kindern und 8 Jahren Ehe mit dem charismatischen Taugenichts Willi hält Vicky die Zeit für ein paar Laster gekommen. Sehr zum Schrecken ihrer biederen Eltern denkt sie überhaupt nicht daran, wieder zu heiraten. Lieber macht sie sich selbstständig und zwar mit einer Buchhandlung nur für Frauen. Doch die ersten konservativen Anfeindungen lassen nicht lange auf sich warten. Und dann stellt plötzlich ein Mann Vickys Leben völlig auf den Kopf. Aber manchmal muss man eben mutig sein, denn was nützt die Liebe in Gedanken?
Du hast eine interessante Stelle aus dem Buch ausgewählt und wir bitten dich, die jetzt zu lesen.
Ja, also eins der Hauptthemen dieses Buches ist auch die Frage nach dem Stellenwert der Literatur und auch dem Stellenwert der Trivialliteratur, die eben in den 20er Jahren sehr heiß umkämpft wurde. Und ich habe mir jetzt hier eine Stelle ausgesucht, in der Vicky mit einem Verehrer essen ist. Und der Verehrer äußert sich, man würde sagen, despektierlich zum Thema Literatur. Er sagt zu ihr: Wie ein Mensch sich so etwas, also ein Groschenheftchen, antun kann, ist mir ein Rätsel. Das verklebt einem doch das Hirn. Nichts als Sirup für den Geist. Opium für Dienstmädchen. Naja, antwortet Vicky, so ein Dienstmädchenleben ist vermutlich bitter. Vielleicht ist da hin und wieder ein bisschen was Süßes ganz nett. Nehmen wir doch die Köchin von Dr. Levi die Straße runter, nur als Beispiel. Sie ist Mitte 40, sie ist dick, sie hat Wasser in den Beinen und Gicht in den Fingern. Ihr Mann ist nicht aus dem Krieg zurückgekommen. Dr. Levi ist herrisch und seine Gemahlin ist noch schlimmer. Warum soll diese Frau ihre schwer verdienten Groschen für einen Roman von Döblin oder Tucholsky ausgeben, wenn sie ihr nur in unverständlichem Deutsch erklären, wie schrecklich alles ist? Das weiß Dr. Levis Köchin auch ohne Hilfe. Da muss er nur die Augen für öffnen. Aber eine Kurt Mahler, die zeigt dir, wie es sein könnte. Die schenkt dir eine gute Zeit, vielleicht sogar ein Lachen oder eine Rührungsträne. Natürlich ist das Leben dort draußen nicht so. Nur müssen wir uns auch noch in unseren Mußestunden mit der harten Realität befassen. Wenn ich jeden Tag Schwarzbrot esse, dann nennen Sie mir doch einen guten Grund, warum ich nicht wenigstens im Geist Himbeersirup trinken darf. Warum soll es da auch noch angetrocknete Brotrinde sein? Und wenn schon angetrocknete Brotrinde, wo sind dann die weiblichen Autoren? Wo die weiblichen Kritiker? Ich finde es schlicht scheinheilig, darüber zu wettern, dass Frauen nur seichte Bücher kaufen und lesen, aber gleichzeitig kaum ernstzunehmende kritische weibliche Autoren existieren. Von mir aus. Jetzt werden Sie gleich Emmy Ball-Hennings, Clara Fiebig oder Elsa Lasker-Schüler anführen. Aber das sind nur drei und zwei davon sind halbe Relikte des Kaiserreiches. Wo sind die modernen Autorinnen? Warum müssen Frauen im romanischen Café an den schlechteren Tischen sitzen? Aber wenn sie hübsch und leger eingestellt sind, dann bittet man sie gnädig an den Kükentisch in der besseren Zimmerhälfte. Warum soll ich als Frau lesen, wie ein Herr Döblin sich die Ehe mit einem gewalttätigen Mann vorstellt? Das ist sicher interessant und gut gemeint, aber mehr auch nicht. Ich sage nicht, dass ich Kaiser gewesen sein muss, um über Wilhelm II. Zu schreiben. Dafür hat ein Autor schließlich seine Fantasie. Nur um das Thema in Gänze zu erfassen, wäre es vielleicht nett, wenigstens König zu sein.
Sagst du uns etwas zur wichtigsten Aussage deines Buches?
Ja, ich denke, die Kernaussage des Buches ist, dass Emanzipation auch schon in den 20er Jahren möglich war. Allerdings eben mit sehr, sehr starken Einschränkungen, weil die Rechtslage einfach noch ganz anders war als heute. Vicky braucht das Einverständnis ihres Mannes, zum Beispiel, um den Buchladen aufmachen zu können. Sie beschreibt in einer Szene sehr genau dieses Paradoxon, in dem sie steckt, dass sie in der Ehe bleiben muss, um sich von ihrem Mann zu trennen und um selbstständig zu werden, weil sie sonst nicht die Möglichkeiten hat, sich selbstständig zu machen, ohne männliche Unterstützung auf dem Rechtsweg. Sie kann ohne die Einwilligung ihres Mannes kein Konto aufmachen. Und das sind sicher auch Seiten der 20er Jahre, die wir heute gerne ausblenden, wenn wir uns die Frauen in den 20ern so unglaublich emanzipiert vorstellen. Es gab Emanzipation, aber einfach noch nicht in dem Maße, wie wir es uns wünschen würden.
Nur mit Unterstützung der Männer auch.
Ja, nur mit Unterstützung der Männer. Und auch sie mit familiärer Unterstützung oder eben mit ganz, ganz großen persönlichen Einschränkungen. Also ich denke da immer an Elsa Lasker-Schüler, die sich eben jetzt von einem Mann nichts zahlen lassen wollte, gar nichts, und dann lieber unter der Brücke geschlafen hat, als sich irgendwie zu prostituieren oder eben von einem Mann was anzunehmen. Aber das ist natürlich jetzt für die normale Frau nicht praktikabel und sicher auch nicht ein wünschenswerter Zustand. Und die Hauptfigur dieses Romans, also Vicky Genzer, hat eben auch Kinder. Sie muss sich auch um die Kinder kümmern. Und gegen Ende des Romans kommt eben auch noch dieses Problem rein, dass sie mit ihrer weiblichen Emanzipation in einem Zeitalter, in dem der Nationalsozialismus schon auf dem Vormarsch ist, noch versteckt, aber schon auf dem Vormarsch ist, auch ihre Kinder in Gefahr bringt. Und sie muss sich nachher eben entscheiden, handelt sie als Mutter oder handelt sie als emanzipierte Frau. Aber wie gesagt, wir sind hier in der Trivialliteratur. Es geht am Ende gut aus.
Diese Rechtslage und diese Verhältnisse können sich junge Leute heutzutage kaum noch vorstellen. Umso interessanter, das auch einmal nachzulesen. Und das ist ja sehr gut beschrieben in dem Buch von John Weng, Die Frauen vom Savignyplatz, erschienen im Aufbau Verlag.